Hallo und herzlich willkommen bei Weltergesundheit TV. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Bei uns dreht sich heute alles um vegane oder vegetarische Ernährung, aber richtig. Dazu habe ich einen Spezialisten bei mir, den Dr. Med. Udo Böhm. Vorteile und Risiken pflanzlicher Ernährung aus medizinischer Sicht. Das ist unser Thema heute. Ich freue mich. Bleibt dran. Hallo, Herr Dr. Böhm. Ich freue mich, dass Sie bei uns in Dresden sind. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Sehr, sehr gerne. Sie haben ein Buch geschrieben, Vegetarisch oder Vegan, aber richtig.
Ja.
Sehr interessantes, sehr spannendes Thema. Vielleicht wollen wir vorab erstmal erklären, was ist denn der Unterschied erstmal zwischen vegetarisch und vegan?
Ja, also erstmal für mich vegan sehe ich eher als einen Lebensstil, als eine Art zu leben. Also ein ganzer Verzicht auf tierische Produkte, und vegetarisch sehe ich jetzt eher als der Gesundheitsbewusste, der unter anderem auch ökologisch denkt und möglichst wenig tierische Produkte essen will und wenn dann natürliche tierische Produkte. Und es gibt verschiedene Arten von Vegetariern. Es gibt Vegetarier, die keine Eier essen und die keine Milchprodukte essen. Oder es gibt auch Pesco-Vegetarier, die essen zum Beispiel Fisch, aber kein Fleisch. Also insofern gibt es nicht den Vegetarier. Bei den Veganern ist es eigentlich ganz klar, da darf kein tierisches Produkt in der Nahrung sein. Und idealerweise könnten auch keine Lederschuhe getragen werden, sollte auf alles verzichtet werden, was tierische Herkunft ist. Aber es ist ein bisschen schwierig.
Tatsächlich auch was mit Tieren zu tun hat, also zum Beispiel so Dinge wie Honig?
Naja, auch das. Der klassische Veganer, der meidet alles, was von Tieren kommt. Und in dem Augenblick, wo er das nicht macht, ist er nicht mehr Veganer eigentlich. Sondern ist halt Vegetarier. Und wie gesagt, bei den Vegetariern gibt es sehr viele unterschiedliche. Der heißt dann eben Lacto-Vegetarier oder Ovo-Vegetarier oder Pesco-Vegetarier. Läuft das dann.
Vielleicht starten wir mal ganz am Anfang, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, Vegetarier zu werden oder vielleicht sogar auch Veganer. Was sind so die 3 wichtigsten Punkte, auf die ich achten sollte, damit das Ganze auch gut glückt?
Naja, also ich sage jetzt mal so, erstmal muss ich mir überlegen, warum will ich vegan leben oder mich vegetarisch ernähren? Also das heißt, ich muss mir genau überlegen, was eigentlich meine Zielsetzung ist und ob ich es auf Dauer machen will. Es gibt dann zum Beispiel auch sogenannte Flexiganer, die essen nur einmal in der Woche vegetarisch. Völlig, also meiner Achtung ist kein nicht besonders sinnvoll. Also ich muss mir überlegen, warum ich das machen möchte. Dann muss ich mir auch überlegen, ob ich mir der Konsequenzen bewusst bin. Das ist eine völlige Umstellung des gesamten Lebens, speziell bei vegan, bei vegetarisch ist es weniger. Ich bin selber auch Vegetarier und überhaupt kein Problem. Und dann muss man sich meines Erachtens sehr, sehr gut informieren und muss sich einen genauen Ernährungsplan machen. Das heißt also, eine vegane Ernährung kann gesund sein, erfordert aber viel Aufwand. Und das sollte man sich alles vorher bewusst machen, bevor man anfängt, dann, weil sonst ist man eher vielleicht frustriert.
Ja. Sind die vegane Ernährung für jedermann geeignet oder gibt es da Ausnahmen?
Also im Prinzip, ich mag eigentlich diese Trennung gar nicht, sondern für mich heißt gesunde und ungesunde Ernährung. Gesunde Ernährung kann auch Fleisch beinhalten oder Fisch beinhalten. Also wenn ich zum Beispiel, ich wohne in den Bergen, wenn ich heute eine Forelle aus meinem Bach esse, habe ich eine natürliche Forelle. Und wenn ich, das Huhn von meinem Nachbarn esse, dann habe ich ein natürliches Huhn oder ein Wildschwein, das geschlachtet werden muss. Genau. Also insofern kann auch eine fleischhaltige Kost gesund sein und eine vegane Kost kann ungesund sein, wenn ich zum Beispiel bei bestimmten Discountern einkaufe oder fleischähnliche Produkte, die dann eben viel Zusatzstoffe enthalten, dann ist vegan nicht mehr gesund. Aber prinzipiell kann man sagen, jeder Mensch kann sich vegan ernähren. Es gibt vielleicht zwei oder eine Einstellung ist kachektische Menschen, also die untergewichtig sind, die werden sich schwer tun, ihr Gewicht zu normalisieren mit vegan. Und ein Problem könnte sein, Schwangerschaft sehe ich aber eigentlich nicht so. Ich würde eher sagen, eigentlich jeder kann sich vegan ernähren, wenn er eben darauf achtet, auf die, wie sagt man, Stolpersteine.
Ja, ja. Worauf muss ich denn dann achten? Also gibt ja dann bestimmte Dinge, wie zum Beispiel B12, die ich ja dann, sage ich mal, durch andere Produkte aufnehmen muss. Was sind so die wichtigsten Punkte da?
Also Wie gesagt, wenn der Veganer darauf achtet, sich gesund zu ernähren, das war auch die Intention von dem Buch, das wir geschrieben haben, eine Anleitung zu geben, auf was man achten soll. Veganer haben halt Probleme mit allen Stoffen, die aus tierischer Produktion kommen, die zum Beispiel durch Fermentation entstehen, also durch Bakterien. Und das ist natürlich B12, das ist das, was am bekanntesten ist. Wobei man durchaus sagen muss, B12, der Körper hat sehr gute B12-Speicher. Und er nimmt auch einen Teil des B12s, was er ausscheidet, wieder auf. Und deswegen dauert es also sehr lange, bis ein B12-Mangel auftritt. Und wenn ich dann mit Veganern spreche, die sagen, ich habe keinen B12-Mangel, dann frage ich, wie lange machst du denn das schon? Und dann sagen, ja, ein halbes Jahr. Sage ich, okay, natürlich, man kann nach 4-5 Jahren vegane Ernährung mit B12-Mangel. Dann, was auch ein großes Problem ist, und das ist wahrscheinlich auch in der Schwangerschaft das größte Problem, ist die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Ja, die kommen, also die Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure kommen aus Krill, aus Algen, aus Fisch und die kriege ich halt normalerweise nicht. Und das macht sich eben besonders in der Schwangerschaft bemerkbar. Deswegen ist also wäre ein Risiko. Dann Eisen ist schwerer aus pflanzlicher Kost auszunehmen und Jod und eventuell Vitamin D, Zink, Selen und wenn man nicht aufpasst, verschiedene Aminosäuren, die zum Beispiel Stoffe wie Glutathion oder Carnitin bilden, ja, wenn die also in der Nahrung zu wenig sind, dann könnte es auch zum Mangel kommen.
Hm. Haben wir jetzt einiges aufgezählt. Ja. Wenn ich überlege, okay, wenn ich das jetzt alles als Nahrungsergänzungsmittel nehmen würde, wäre es tatsächlich ganz schön viel. Und da muss man ja auch wieder mit den Kombinationen aufpassen. Ne? Also zum Beispiel Omega-3 kann ich dann auch noch mit K2 und D3 nehmen, damit es eben verstoffwechselt wird. Das ist ja eine Trägersubstanz. Deswegen wäre es natürlich dann schon sinnvoll, wenn ich schaue, wie kann ich es am natürlichsten über die Nahrung aufnehmen. Genau.
Also sagen wir mal so, es ist einfach B12 und Omega-3-Fettsäuren, das ist das ganz, ganz große Problem. Jod kann ich zum Beispiel Jodsalz aufnehmen, das geht auch. Eisen kriegt man vielleicht auch hin, aber wenn ich zum Beispiel vorstelle, junge Frauen oder Leistungssportler, die eh zum Eisenmangel neigen oder auch Krebspatienten zum Beispiel, wird es schwierig. Ja, dass sich die über die Nahrung versorgen. Also muss man sich überlegen, ob man eben etwas gibt. Und dann bleibt eigentlich ja nur für die Versorgung, bevor ein Mangel eintritt, über Supplemente. Und wenn ein Mangel da ist, dann muss er halt durch Arzneimittel ausgeglichen werden. Also hochdosierte Eisengabe oder so. Ja, das lässt sich da nicht vermeiden, wenn man den Vorteil der veganen Lebensweise auch gesundheitlich nutzen mag. Mhm. Kommt man wohl nicht drum rum.
Was sind denn so die Folgen einer langanhaltenden Vitamin B12-Mangel?
Also man muss sich bewusst sein, dass diese Mikronährstoffe den ganzen Stoffwechsel am Laufen halten. Und die B-Vitamine sind Kofaktoren von vielen Enzymen. Und jetzt ist das B12 zum Beispiel eingebunden in den Homozysteinstoffwechsel, den Methioninstoffwechsel, es geht also um Bildung von Aminosäuren. Dann ist es eingebunden in den Sehprozess, in den Nervenprozess, in den Knochenstoffwechsel, ja, in die Mitochondrien, den sogenannten Zitratzyklus, die Bildung von DNA bei der Zellerneuerung zum Beispiel, eben dann sogenannte Myelinscheiden um die Nerven. Überall da ist B12 als Kofaktor mit dabei. Und wenn halt auch nur ein leichtes Defizit ist, dann sind diese Prozesse nicht mehr optimal am Laufen, die funktionieren nicht mehr optimal. Und das gilt aber nicht nur fürs B12, das gilt zum Beispiel, Jod ist auch so eine Sache, ist ja, Jod ist unheimlich wichtig, die Schilddrüse als Hormon und so, ja, oder Vitamin D und die Omega-3-Fettsäuren eben auch, haben ganz, ganz wichtige Funktionen im Organismus und deswegen darf eigentlich kein Defizit entstehen. Oder wenn es eins ist, muss es schnell ausgeglichen werden.
Ja, es ist schwer zu differenzieren, woher kommt das jetzt? Ist es dann sinnvoll, vielleicht auch immer mal so ein Blutbild zu machen?
Naja, also ich bin ein großer Freund von Anamnese und vom Gespräch, das ist auch hier. Und vieles kann man eigentlich schon aus einer sogenannten Ernährungsanamnese herauslesen, wenn man das versteht, dann weiß ich halt, wenn der sich ernährt. Und beim Veganer ist halt einfach Omega-3-Fettsäuren und B12 eigentlich immer ein Defizit. Und das andere, wenn der halt Jodsalz nimmt, dann ist es auch nicht so problematisch. Und dann in Zweifelsfällen müsste man diese kritischen Substanzen eben auch mal testen ob da ein Defizit vorliegt. Und die muss ganz schnell ausgeglichen werden. Und es geht aber nicht mit Supplementen, sondern braucht man hochdosierte Arzneimittel dafür.
Reicht da alleine Jodsalz oder gibt es noch andere Sachen?
Naja, Jodsalz genügt eigentlich. Man sagt, der Mensch braucht so ungefähr 100 bis 200 Mikrogramm Jodid am Tag. Und das kann man über Jodsalz schon schaffen.
Ja. Ja, viele Menschen haben ja, sage ich mal, auch noch so Vorurteile gegenüber Veganern. Gerade die sich dann auch langfristig so ernähren. Was sagen Sie dazu? Also was?
Naja, es gibt
überall... Es war ja auch wirklich mal so eine Zeitung, so ein Trend.
In Bayern heißt es, gibt solche und solche, Setterne und Setterne. Also ich denke mir, wenn jemand ökologisch denkt und umweltbewusst denkt, ja, also sagt, okay, ich möchte die Natur schonen, ich möchte die Artenvielfalt schonen, ich möchte, was weiß ich, Gas, CO2, Methanbildung und sowas vermeiden. Ich möchte schauen, dass die Agrarwirtschaft optimal arbeitet. So, das sind alles so Argumente, die sehe ich als Hauptargument, nicht die Gesundheit. Weil, wie gesagt, schlechte vegane Ernährung ist viel schlechter als eine gute Ernährung mit Fleisch. Ja. Ja? Das ist die Grundvoraussetzung meines Erachtens. Also ich möchte nicht sagen vegan oder die anderen, sondern ich muss wissen, also wenn ich heute in veganer Ernährung viel Kunstprodukte mit habe und industriell verarbeitete Produkte mit drin habe, dann ist das eben nicht das, was die Ökologie ausmacht. Damit wird der Veganer unglaubwürdig. Was ich auch nicht so mag, wenn Leute militant sind, egal aus welcher Richtung, sowohl die Gegner als auch der Befürworter. Es muss jeder für sich alleine entscheiden und jeder soll den anderen leben lassen, wie er will. Ja? Und für mich ist es ganz klar, wenn der Veganer bestimmte Regeln einhält, ja, dann ist er, kann er zufrieden sein und dann funktioniert das auch. Mhm. Also sollte man keine Front aufbauen für oder gegen.
Sowas. Ja, stimmt. Also ich bin selber auch Vegetarierin seit 2016 und kenne natürlich auch andere Vegetarier, die sich extrem ungesund ernähren. Na, also die halt wirklich auch nur Fertigprodukte essen und dann sage ich mir, okay, schön, dass du dich vegetarisch ernährst, aber...
Es ist halt, bei den Veganern sind viele Unterernährte, Falschernährte dabei, weil sie halt eben weil sie diese Regel, dass es viel Aufwand und erfordert einen guten Plan braucht, nicht einhalten. Es gibt eben auch übergewichtige Veganer.
Ja, aber also die
auch
das ich eher,
muss man
die
auch sagen, sich. Die wundern sich, warum, aber sie sind an der falschen Ernährung. Also das ist das Hauptproblem dabei, denke ich mir. Also dass eben Ernährung sollte gesund, nachhaltig, vollwertig sein. Und eine vegane Ernährung ist halt nicht normalerweise nicht vollwertig. Ich kann sie aber dazu machen, wenn ich halt eben diese zum Beispiel sehr viel verschiedene Lebensmittel esse. Also ein Veganer muss viel differenzierter essen, er muss 15 bis 20 verschiedene Lebensmittel und in der Woche zu sich nehmen und vor allem auch Protein und also Eiweißlieferanten und eben Mikronährstofflieferanten, damit er eben sich ausreichend versorgen kann. Und der kommt nicht um Supplemente rum langfristig.
Ja. Mhm. Welche gesundheitlichen Vorteile kann das denn haben, wenn ich auf Fleisch verzichte?
Naja, was halt, also erstmal, wie gesagt, ich möchte nicht jetzt da so eine Front aufbauen. Ich kann auch mit Fleisch gesund leben und ich kann ohne Fleisch ungesund leben. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe hier im Laden ein und kaufe halt Masttierhaltung ein, dann habe ich Hormone, Antibiotika, was weiß ich alles. Das Fleisch hat eine mindere Qualität. Das ist kein Fleisch. Also
Inhaltsstoffe,
genau. Das ist nicht ein natürliches Fleisch. Da sagt zum Beispiel die Paleo-Vertreter, die immer sagen, ja, die Steinzeitmenschen, das Fleisch haben wir ja heute nicht mehr. Also insofern, und dieses Fleisch, was wir hier meist, kann halt Entzündungen machen, das schadet der Umwelt und so. Und insofern habe ich einen Vorteil, wenn ich fleischlos esse. Ich weiß nicht, ob Sie Vorteile bemerkt haben, seit Sie sich vegetarisch ernähren. Ich habe keinen großen Vorteil erlebt, weil ich vorher auch schon gesund mich ernährt habe. Und in der traditionellen mediterranen Ernährung sagt man ein bis zweimal in der Woche Fleisch und Fisch. Und es war früher, wie ich Kind war, normal. Bei uns gab es nicht mehr als einmal in der Woche Fleisch. Und das Fleisch war eben aus dem eigenen Stall sozusagen oder vom Nachbar, da hat der Metzger noch selber geschlachtet. Man kann es ja gar nicht mehr vergleichen mit dem, was war. Also wie gesagt, ich möchte mich da ein bisschen, es kann vegan, ist ökologisch sicher der sinnvolle Weg, es ist nicht unbedingt gesünder.
Also ich kenne es auch noch, bei uns gab es am Wochenende immer Fleisch, aber auch gerne mal natürlich zum Frühstück mal eine Scheibe Wurst oder so bei Oma oder an der Fleischtheke. Aber also doch, ich habe tatsächlich große Vorteile gemerkt. Ja. Unbewusst, ohne dass ich es eigentlich wollte, ich hatte ganz schlimme Migräne früher, die ist ganz weggegangen, komplett. Also so wie ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, hatte ich nie wieder einen Migräneschub. Und der war sonst wirklich schon, kann man sagen, schon fast monatlich. Und ich habe es halt auch vor allem wegen Autoimmunerkrankung gemacht.
Okay.
Wobei ich sagen muss, dass mir da eigentlich der Verzicht auf Kohlenhydrate mehr geholfen hat. Also einfach die ein bisschen runterzufahren, es ist nicht ein kompletter Verzicht, ist es nicht. Aber zumindest zu sagen, okay, ich kontrolliere das so ein bisschen und es gibt eben nur einmal die Woche einen Teller Nudeln oder Kartoffeln oder Reis. Ja. Ne?
Wobei sie, also man muss, also wenn ich das so sagen, bei Kohlenhydraten sehr stark unterscheiden muss
zwischen. Ja, ja, ja,
weil
ja.
wenn sie nämlich viel Gemüse essen, essen sie auch viel Kohlenhydrate, aber nicht verdaubare
Kohlenhydrate. Genau, richtig.
Das ist, glaube ich,
deswegen
das
sage ich, ein ganzer Verzicht ist es nicht, ja.
Okay,
gibt also, natürlich auch rote Beete oder so, die haben ja unglaublich viele Kohlenhydrate.
Ja, und die braucht man ja auch, die brauchen die Bakterien auch, sonst können die nicht überleben. Da. Also insofern ist auch diese Diskussion mit den Kohlenhydraten ist für mich ein bisschen schwierig. Man muss sich erst mal fragen, was sind welche Arten von Kohlenhydraten gibt es und auf was, gut, Nudeln, Süßes und sowas runterfahren. Ja. Ich habe vorher schon gesund gelebt, insofern habe ich
nicht so den großen Unterschied gemerkt,
Das bisschen Fleisch hat mich nicht gestört und ich bin ja viel in Italien und da isst man halt dann tatsächlich so, traditionelle Ernährung ist fast fleischlos. Es ist nirgends so einfach fleischlos zu essen wie in Italien. Hm. Wirklich kann man Gemüse essen, Salate und so.
Ja, hier sind viel, und Fisch ja auch, ne? Viel Gemüse, ja. Nun gibt es ja so, sage ich mal, dann auch durch diesen, ja, es gab ja schon so einen Hype zur veganen Ernährung oder erstmal auch zur vegetarischen Ernährung, es nimmt immer mehr zu und damit kam auch so ein großer Hype von Superfoods. Und das ging dann auch los mit Kokosöl. Also Kokosöl ist ja auch etwas ganz Beliebtes.
Ja.
Stellen pflanzlich gesättigte Fette wie Kokosöl ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar?
Naja, dieses Thema Hype und Novel Food und sowas. Erstmal gehört Novel Food nicht in eine gesunde Ernährung, egal vegan oder nicht vegan. Gesättigte Fettsäuren, die Diskussion finde ich auch nicht so wichtig. Man sagt, 10% der Kalorien können gesättigte Fettsäuren sein. Das heißt, die Dosis macht das Gift und die Verhältnismäßigkeit. Also wenn man sagt, man sollte von einem Fetten ein Drittel gesättigt, ein Drittel einfach ungesättigt und ein Drittel mehrfach ungesättigt essen, dann hat man schon mal eine sehr schöne Variable. Ich habe viel Freiheit. Zum Thema Kokos, es ist halt, Kokosöl enthält ich glaube 90% der Fette in Kokosöl sind gesättigte Fettsäuren. Dann ist, was mich ein bisschen stört, nachhaltige Ernährung ist regional. Ja, also es ist einfach, wenn ich schon über gesunde Ernährung spreche, Und wenn ich ökologisch denke, dann muss ich regional ernähren.
Ja, leider wachsen hier keine Kokosnüsse.
Genau, das ist also schon mal wäre ein ganz wichtiger Kritikpunkt. Ansonsten sehe ich das ganz pragmatisch, ganz relaxed. Kleine Mengen schaden nichts. Also diese 10% der Kalorien, wenn ich sage, ich esse 2000 Kalorien am Tag, dann könnte ich also sozusagen 200 Kalorien in gesättigten Fettsäuren essen, ohne Probleme. Zum Thema Herz-Kreislauf, das wird diskutiert, dass halt dieses Kokosöl, das LDL etwas anhebt, aber auch nur in größeren Mengen. Und es gibt auch einige Befürworter, dass es gesundheitlich vorteilhaft sein, wenn jemand Kokosöl essen soll, dann soll er es verwenden, aber wie gesagt, kleinere Mengen, nicht zu viel. Wir empfehlen, um den Vorteil von Ölen zu haben, also sowohl gesättigte als ungesättigte Fettsäuren in der richtigen Zusammensetzung, empfehlen wir eine Kombination aus drei Ölen, Olivenöl, Hanföl und vielleicht noch Rapsöl. Dann habe ich wenn ich die miteinander mische, wenn ich jeden Tag von jedem 10 Gramm esse zum Beispiel oder 5 bis 10 Gramm, dann habe ich eine optimale Versorgung mit allen Fettsäuren.
Ah ja, das ist ja ein super Tipp.
Ja, ganz einfach. Ja, und wie gesagt, auch da möchte ich mich eigentlich, ich mag ja nicht irgendwas ausschließen, sondern die Ernährung, wenn man das schon unter dem heute Ernährung als Hype anschaut und was weiß ich, als Wissenschaft, dann sollte man trotzdem die Vernunft walten lassen. Es muss schmecken. Ja, und wie gesagt, die Vielfalt muss gewährt sein. Man kann auch von mir aus Kokosöl dabei sein. Das spricht da dagegen. Aber da muss sich bewusst sein, der Veganer, dass er dann nicht mehr ökologisch denkt, wenn das Kokosöl per Schiff oder per Flugzeug von irgendwo herkommt. Und dann haben wir natürlich das Problem Monokulturen, was weiß ich alles. Das hat so einen ganzen Schwanz hinten nach.
Ja.
Muss jeder selber entscheiden.
Ja. Sie haben es ja schon gesagt, gerade schwangere Frauen oder eben auch Stillende sollten auf Omega-3 achten. Wie ist das jetzt bei Kindern und Jugendlichen? Muss ich da irgendwie etwas anderes oder mehr beachten als bei Erwachsenen, wenn ich mich jetzt entscheide, meine Kinder sollen sich auch vegetarisch ernähren?
Also Kinder sind im Wachstum und Wachstum brauchen natürlich, Kinder brauchen teilweise mehr Mikronährstoffe als Erwachsene, zum Beispiel Vitamin D, so ein Stoff, den brauchen die Kinder mehr. Und insofern gilt meines Erachtens für Kinder das gleiche wie für Erwachsene. Und das Problem ist halt Schwangerschaft, Neugeburt, diese Phase, die ersten drei Lebensjahre und die Schwangerschaft. Und zum Thema Omega-3-Fettsäuren, hat in Amerika eine große Untersuchung gemacht bei normalen Essern, also so Omnivoren, die alles essen. Und dann die Kinderärzte sagen, die Schwangeren brauchen 200 Milligramm, mindestens 200 Milligramm DHA pro Tag, damit die Frucht optimal versorgt ist. Und dann hat man in den USA festgestellt, dass die Amerikaner das nicht erreichen. Also nicht mal, also ist wirklich wenig. Ja. Genau, wirklich wenig.
Ich glaube, in
Deutschland, gibt es keine Zahlen, aber wenn ich mir anschaue, wie die Deutschen sich ernähren, dann muss ich sagen, ist es für die meisten auch schwierig. Und dann sage ich natürlich für schwangere Veganer und Vegetarier noch schwieriger. Und jetzt gibt es, Gott sei Dank, gibt es seit kurzer Zeit Mikroalgen, die sind so gezüchtet worden, dass sie Omega-3-Fettsäuren bilden können. Das heißt, ich kann also auch einem Veganer ein veganes Omega-3-Fettsäurenprodukt empfehlen. Das geht heute. Und verschiedene Hersteller bieten das inzwischen auch an. Ja? Und für mich ist es natürlich ganz klar, wenn eine schwangere Veganerin das nicht einhält, dann schadet sie sich und dem Kind und ist ethisch nicht vertretbar.
Ja, ich habe jetzt sogar gesehen, dass es auch dieses sogar als Öl gibt.
Ja, ja.
Das Pflanzliche, das kann man dann auch schön über einen Salat machen. Das muss man jetzt gar nicht mal als Kapselform nehmen.
Ganz genau.
Super. Was halten Sie denn von Fleischersatzprodukten?
Ja. Na gut, mein Dogma haben Sie ja schon gehört.
Ich achte
auf gesunde Ernährung. Auf gesunde Ernährung und Fleischersatzprodukte, damit das Zeug schmeckt wie Fleisch und ausschaut wie Fleisch, geht es nicht ohne Zusatzstoffe. Damit bin ich wieder weg von der gesunden Ernährung. Und das andere ist natürlich, warum brauche ich, also auch da kann jeder von mir als sich selber entscheiden. Nur wenn Sie mich jetzt mal ganz streng fragen, dann muss ich mir natürlich überlegen, warum brauche ich ein Fleischersatzprodukt, wenn ich kein Fleisch esse? Mache ich mir selber was vor. Und vielleicht kann man natürlich auch sagen, Kinder oder so. Aber es ist ein Fleischersatzprodukt, braucht immer irgendwas dazu, sonst ist es nicht, schaut es nicht aus wie Fleisch und schmeckt nicht wie Fleisch.
Na gut, viele verzichten ja nicht drauf, weil es ihnen nicht schmeckt, sondern weil sie eben das Wohl der Tiere im
Sinne haben. Na gut, dann brauche ich das auch nicht. Ja, ich brauche, warum, was, also die Natur hat nicht vorgesehen, künstliche Lebensmittel.
Ja.
Ja, und wenn ich dieses Dogma Nachhaltigkeit, Vollwertigkeit, Gesundheit, da gehören Kunstprodukte nicht dazu. Ja, es ist einfach unsinnig, auf der einen Seite zu sagen, ich will mich gesund ernähren, also gerade wenn das Argument kommt, gesund ernähren, und dann greift man wieder in den Laden und kauft Convenience Food. Das passt ja nicht zusammen, das ist nicht logisch.
Ja.
Ja. Also, meine Meinung, muss jeder gut für sich entscheiden.
Ja. Welche Lebensmittel können denn...
Aber der Mensch ist eben nicht glaubhaft, wenn er sagt, ich bin Veganer, dann frage ich, warum bist du Veganer? Was sind deine Ziele? Ja, dann frage ich, nimmst du Fleischersatzprodukte? Und dann sagt er, ja, dann ist Disharmonie da meistens.
Das stimmt. Mhm. Welche Lebensmittel können denn versteckte tierische Produkte enthalten, wo man das oft gar nicht weiß?
Also, natürliche, wenn wir bei dem Thema bleiben, natürliche Lebensmittel enthalten keine tierischen Produkte.
Das ist okay? Richtig,
ganz klar. Also mein Salat aus meinem Garten oder vom Bauern und was weiß ich, mein Gemüse und tierische Produkte enthalten immer nur Kunstprodukte. Also könnte zum Beispiel Gelatine in Gummibärchen sein, das kann Lab im Käse sein, das kann Schweineschmalz in Backprodukten sein und so. Und dann gibt es eine ganze Menge von E-Nummern, die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, da gibt es eine Liste, die auch tierische Bestandteile enthalten. Aber das fällt, also
man sollte generell,
vegan und vegetarisch heißt vollwertige, gesunde, nachhaltige, regionale Ernährung ohne Zusatzstoffe.
Ja.
Peng, ausarmen. Und dann passt es nicht.
Genau.
Also auch die Frage muss ich mir eigentlich gar nicht stellen, weil ich solche Sachen nicht essen würde.
Ja, vielleicht können wir ja einfach nochmal zusammenfassen, was genau vegane oder überhaupt gesunde Ernährung, sage ich jetzt mal, mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
Naja, Also ja gut, ich habe es, glaube ich, also nachhaltig heißt nachhaltige Produktion, das heißt also idealerweise kleinflächige Landwirtschaft, die dann auch noch Beitrag leistet zur Artenvielfalt, also mit Wiesenflächen, Wäldern dazwischen, damit ich habe gelesen, hier gibt es zum Beispiel eine Mäuseplage momentan, weil durch diese großen Flächen die Raubvögel keinen Platz mehr finden, wo sie sich niederlassen können, also nehmen wir die Mäuse zu. Also das heißt, durch diese Art von Zivilisationskost wird das gesamte natürliche Gleichgewicht gestört. Und da bin ich halt als Veganer nicht mehr glaubhaft, wenn ich das nicht mittrage.
Ich lebe, ja.
Dann muss ich mitleben, genau. Also kleinzellige Landwirtschaft, viel Felderwirtschaft, Kleinbauern, solche Sachen, möglichst dann am Bauernmarkt einkaufen, solche Dinge. Und regional kann man natürlich jetzt auch klein, also idealerweise soll es nicht weit aus 50 Kilometer herkommen, dann kann man doch weitergehen, kann sagen, alles, was nicht per Schiff oder per Flugzeug kommt, also dann gehören vielleicht auch Produkte aus Italien mit dazu, Olivenöl oder sowas ist dann auch noch, kann man auch noch als regional sehen. Und dann ist natürlich beim Veganer, ich brauche natürlich Hülsenfrüchte unbedingt, ganz klar, für die Eiweißproduktion. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst. Beim Obst natürlich auch so, der Apfel sollte möglichst nicht aus Australien kommen oder aus China, sondern der sollte hier vom Bauern kommen, schaut vielleicht nicht so schön aus. Und ich muss mich auch fragen, brauche ich Ananas und so Zeug? Brauche ich nicht. Es gibt zum Beispiel auch interessant, es gibt sogenannte Reifetabellen. Ich kann also genau nachschauen, was wächst in meiner Region, in welchem Monat. Und dann werde ich halt im Winter Wurzelgemüse essen und solche Sachen und Radicchio und also Kohlarten und werde keine Erdbeeren essen und wie auch immer. Und dann werde ich vielleicht die Erdbeeren im Sommer eingefrieren oder die Blaubeeren und dann im Winter essen. Also man kann unheimlich viel machen, wenn man will. Aber es kostet halt für einen Veganer Plan. Er muss sich das genau bewusst sein, was es wann wo gibt. Ja, da steht auch drin, was im Freien wächst, was im Gewächshaus wächst. Wir haben dieses unheimlich reiche Land, das muss man immer wieder mal betonen. Alles gibt es. Und ich zum Beispiel bin ein Befürworter, dass man die Kleinbauern fördert. Ja, also ich kann keine ökologische Landwirtschaft betreiben, wenn ich keine Kleinbauern habe. Und dann muss ich auch bei denen einkaufen, muss ich vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben dafür und so. Ja. Also das ist, was mir jetzt gerade so einfällt dazu.
Ja, das stimmt, die Produkte sind meist klar ein bisschen teurer, aber ich finde, sie sättigen auch viel mehr und sie halten auch viel länger satt und dadurch brauche ich auch wieder weniger Lebensmittel.
Also beim Fleisch ist es ganz besonders auffallend. Ich kann sagen, okay, ich gehe in den Supermarkt und kaufe für 1,19, was weiß ich, irgendein Fleisch ein, 200 Gramm und ich kann aber auch 100 Gramm Fleisch für 2 Euro kaufen und dann habe ich bei 100 Gramm habe ich 100 Gramm gutes Fleisch und beim anderen wird es mal weg.
Ist immer kleiner.
Genau, und dann ist es eben wahrscheinlich so, dass man gar nicht so viel mehr ausgeben muss.
Ja.
Und beim Gemüse und wenn man jetzt anschaut, die Italiener geben zum Beispiel viel, viel mehr Geld für Essen aus als wir. Denn es ist viel wichtiger. Ja. Uns ist das Essen nicht wichtig. Wir wollen billig und viel, aber nicht gut. Und auch die Franzosen und alle die Länder, die eine hohe Esskultur haben, geben auch mehr Geld für Essen aus. Und haben vielleicht weniger, was weiß ich, streamen weniger oder solches, geben weniger Geld für Elektronik aus. Und ja, also die geben ja Geld für das Leben aus. Und das sollte man vielleicht auch mal sich bewusst machen. Und natürlich nichts einkaufen, was man nicht braucht, nichts wegschmeißen. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Drittel aller Lebensmittel weggeschmissen werden bei uns hier, dann muss man sich mal bewusst sein, das Geld ist ja weg. Dieses Geld könnte ich auch für bessere Qualität verwenden. Ja. Gut, das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen.
Ja, aber ich finde es ganz witzig, dass Sie das sagen.
Also unheimlich viel Potenzial. Man muss sich informieren, man muss sich beraten lassen, man muss sich auch bewusst sein, was das für Folgen hat. Und dann haut das auch hin, dann funktioniert das auch.
Ich fand es deshalb interessant, weil ja zu Corona-Zeiten in Deutschland war Toilettenpapier ausverkauft, in Frankreich die Kondome. Und da sieht man natürlich die unterschiedlichen Lebensweisen.
Das ist natürlich sehr krass.
Ja, es ist aber so. Es war tatsächlich, das habe ich mir nicht ausgedacht.
Ja, man könnte ja sagen, die Deutschen sitzen den ganzen Tag auf der Toilette und die Franzosen im Bett. Ja.
Aber warum? Warum ja, ist Toilettenpapier ausverkauft?
Ja, so, ne? Wir sind irrational. Der Mensch ist nicht vernünftig, sondern der Mensch ist Emotion geleitet.
Ja. Ja?
Und das ist natürlich Quatsch. Und das mit dem Essen, auch ist ja interessant, die Menschen, also in dieser Gesellschaft spielt Essen eine ungeheuer große Rolle, rein theoretisch. Ja? Wird wahnsinnig viel, also wenn diese verschiedenen Ernährungsarten, die ganzen Diäten, die es gibt und so, sind alles Kunstprodukte. Aber wenn man dann wenn man dann mal ganz pragmatisch rangeht, ernähren sich die meisten Menschen nicht gesund. Und auch die so tun, als ob, ernähren sich oft nicht gesund. Hm. Ja, das ist, man macht sich irgendwas vor.
Ja.
Und Essen ja wunderschön, also ein gutes Essen, Verdauung geht ja mit den Augen los. Also wenn ich schönes Essen sehe, dann fängt
das Auge
Speichel,
mit, ja.
Genau, dann fängt die Speichelproduktion an, dann kommt der Geruch, dann kommt es in den Mund hinein und das kann nur funktionieren, wenn das Essen schön ausschaut, wenn das Essen gut riecht, ja, wenn das Essen eine schöne Konsistenz hat. Und es gibt halt so manche Produkte, die viele essen, wenn man sich das anschaut, das schaut weder gut aus, noch riecht es gut, noch hat es eine gute Haptik.
Ja.
Ja? Und wenn Sie in Plastik eingepacktes Essen kaufen irgendwo, ja, Sie gehen in den Supermarkt und egal was auch immer, das ist halt nicht so schön, das ist nicht echt.
Es lebt doch einfach nicht mehr. Ganz, ne?
Ja, schöner Begriff, es lebt nicht. Ja.
Es ist dann wirklich tot. Ne?
Ja. Genau, das sollte man sich über. Wenn ich mich diese Frage stelle, ernähre ich mich zivilisatorisch, also mit Kunstprodukten und westlich, was weiß ich, oder ernähre ich mich traditionell? Die einfachste Form, die also einem alles liefert und die auch geschmacklich eigentlich alles befriedigt, ist diese traditionelle Ernährung. Also ja. Vor allem mediterran angehaucht. Und am vegetarischen Vegan muss ich mir halt auch ganz genau überlegen, was ich erreichen will.
Dass die Ziele sind, wo wir wieder am Anfang sind.
Genau.
Vielen lieben Dank, Herr Böhm. Es war sehr, sehr interessant. Und es war auch ein schönes Schlusswort. Und danke, dass Sie hier waren.
Danke auch.
Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal und hinterlasst uns eine kleine Spende. Ich sage schon mal vielen Dank und bleibt gesund.